Liebe Heilunken-Faninnen und Fans, es folgt hier das schon lang versprochene Video als Replik auf das Dr. Johannes Hartl-Video zum Thema Rammstein und dem sexuellen Missbrauch durch den Frontmann Till Lindemann. Ich halte dieses Video für notwendig, weil ich zum einen die Inhalte, die Dr. Johannes Hartl über seine Videos verbreitet, problematisch empfinde. Aber ich möchte auch zeigen, dass er sich hier einer gewissen Stilistik und einer problematischen Sprache und argumentativen Herangehensweise bedient, die nicht immer so ohne weiteres zu durchschauen ist. Und er tut dies mit seinen Expertisen, die er mitbringt, denn vielleicht wisst ihr es noch nicht, deswegen sage ich es euch. Er ist Theologe, Philosoph und eben auch Germanist und hat sich mit dem Thema Sprache beschäftigt und hat innerhalb seiner Dissertation sich ebenfalls mit der Sprache auseinandergesetzt, genauer gesagt mit der metaphorischen Sprache. Und zwar hat er sich mit der Frage auseinandergesetzt, welches metaphorische Potenzial religiöse Sprache aufweist. Und das findet sich in seinen Videos wieder. Es finden sich auch Grundhaltungen wieder. Und viele Menschen haben mir als Resonanz geantwortet auf meine Veröffentlichungen, dass Dr. Johannes Hartl sich verändert hätte und so manche Haltung überdacht hätte. Die problematischen Stellen, die ich heute im folgenden Video erwähne, finden sich schon in früheren Veröffentlichungen Dr. Johannes Hartls und deswegen, so mein Postulat, das ist eine problematische Haltung Dr. Johannes Hartls, nicht erst seit heute und auch nicht erst seit gestern. Ich möchte nach Absprache mit verschiedenen Frauen, die über die notwendigen Expertisen verfügen, denn das Ganze hier ist schon etwas interdisziplinär. Ich habe mit Frauen gesprochen, die Philosophinnen sind, die Germanistinnen sind und auch Sprachwissenschaftlerinnen. Und wir möchten Sequenz für Sequenz einmal dieses Video durchgehen. Die Damen, die ich gesprochen habe, möchten sich hier nicht im Video präsentieren, was ich auch verstehen kann. Das ist auch nicht jeder Mensch Sache. Deswegen drei Thesen, die Denise mir zur Verfügung gestellt hat, die wir in diesem Video nachzeichnen und belegen möchten. Erstens. Dr. Johannes Hartl gibt in seinem Video vor, wissenschaftlich zu argumentieren. Das ist ein Scheinargument. Zweitens, Dr. Johannes Hartl gibt vor, keine Täter-Opfer-Umkehr vorzunehmen. Auch das ist eine Lüge. Er nimmt eine Täter-Opfer-Umkehr innerhalb seines Videos vor. Drittens, er gibt an, ein mitfühlender Vater zu sein und dementsprechend eben auch sich um das Wohl der Frauen dieser Gesellschaft zu sorgen. Nichtsdestotrotz zeichnet er innerhalb seines Videos ein misogynes Frauenbild, das auch schon Bestandteil in vorangegangenen Veröffentlichungen Dr. Johannes Hartls gewesen ist. Das alles zeige ich euch im nächsten Abschnitt des Videos. Bleibt also dran und schaut hinein. Ich möchte Stück für Stück dieses Video einmal zeigen, damit wir alle auf dem gleichen Stand sind. Ich werde es nicht vollständig zeigen. Wir werden uns auf die erste Hälfte beschränken. Ich denke, das reicht aus, um die Grundlinien nachzeichnen zu können, die Dr. Johannes Hartl hier verfolgt. Wir schauen jetzt erstmal in den ersten Teil hinein.
Okay, falls du das Video noch nicht gesehen hast, ich weiß gar nicht, ob ich dir empfehlen kann, es anzuschauen, weil ich einfach so schockiert war. Ja? Ich bin Vater von einer Teenie-Tochter und ich habe mir gedacht, wie würde es mir gehen, wenn die auf ein Rockkonzert geht, wird von irgendeiner Dame angequatscht, ob sie zu einer Backstage-Party will und findet sich am Schluss wieder in einem Raum von lauter eingeschüchterten jungen Girls, wo nicht mal sicher ist, ob sie nicht minderjährig sind, die darauf warten, mit dem Sänger von der Frontshow irgendwie Sex zu haben und wo der Vorwurf im Raum steht, dass sie sogar irgendwas in ihre Drinks bekommen haben, dass sie benebelt sind.
Beginnen wir mit einem Zugeständnis. Na gut, er nimmt die Sache Rammstein, den sexuellen Missbrauch durch den Frontmann Till Lindemann zum Anlass, um über etwas Problematisches innerhalb dieser Gesellschaft zu sprechen. Allerdings tut er das, indem er schon am Anfang sehr, sehr vage bleibt. Er distanziert sich von rechtlichen Dingen, die er gerade nicht beurteilen kann. Er verweist auf die Unschuldsvermutung des Frontmanns. Und er bleibt in allem vage, was die Beschreibung dieses Falles eigentlich angeht. Was er tut, ist ein geschickter Kniff, und zwar solidarisiert er sich, vermeintlich mit den Opfern. Denn das, was er tut, ist zu sagen, er fühlt sich betroffen, er fühlt sich erschrocken, er fühlt sich traurig, ihm ist schlecht geworden, weil er in seiner Vaterrolle von einer Tochter sich angegriffen fühlt. Er solidarisiert sich nicht mit den Frauen, er solidarisiert sich nicht mit seiner Tochter, sondern er ist angegriffen in seinem Vatersein. Nächster Teil.
Was ich aber auch nicht machen möchte, ist eine Vorverurteilung, okay? Ich kann im Moment selbst nicht beurteilen, ob diese Vorwürfe stimmen. Deswegen geht dieses Video mehr über die Reaktionen auf diese Vorwürfe und was es als Gesellschaft überhaupt zu uns sagt. Und es werden ein paar bisschen unpopuläre Meinungen auch mit dabei sein. Ich hoffe, das hältst du aus.
Der erstgenannte Einwand verfestigt sich hier. Er bleibt vage, was das Thema Rammstein angeht. Er will nicht konkret auf diese Fälle eingehen. Er möchte nicht sagen, was da passiert ist. Alles, was justiziabel ist, klammert er hier aus. Er geht in Distanz zu dem Fall, bleibt vage in seiner Argumentation. In allem erklärt er aber nicht, warum es gerade diesen Fall braucht. Warum erklärt er gerade das, was er erklärt, am Fall, am Beispiel Rammsteins? Ich finde, das ist erklärungsbedürftig. Er liefert diese Erklärung an dieser Stelle nicht. Schauen wir weiter in den nächsten Teil.
Und das finde ich noch krasser, weil das eigentlich so eine Täter-Opfer-Umkehr ist. Sozusagen, warte mal, wenn du auf ein Rockkonzert gehst oder eine Aftershow-Party eingeladen wirst oder dich sexy anziehst, solltest du etwa damit rechnen, dass sexuelle Übergriffigkeit normal ist?
An dieser Stelle zwei Dinge. Zum einen ist euch vielleicht aufgefallen, dass er anfängt zu lachen. Er wendet eine Form des überheblichen Lachens an. Immer dann, wenn er meint, dass die Gegenseite, wenn sie denn Argumente hätte, nicht ernst zu nehmen sei. Er tut das mit einer gewissen Überheblichkeit, um zu signalisieren, das, was man dem entgegenhalten könnte, ist nicht relevant, hat keinen Bestand gegenüber seiner Argumentation. Inwieweit das argumentationsoffen und kritikoffen ist, das könnt ihr euch selbst beantworten. Der zweite Punkt ist, dass er hier eine Reduktion der Täter-Opfer-Umkehr vornimmt. Denn worum es ihm hier geht, ist der einfache Zusammenhang zwischen sexy angezogenen Frauen und sexuellem Missbrauch. Täter-Opfer-Umkehr besteht nicht nur darin, den Frauen vorzuwerfen, ihr seid zu sexy angezogen, deswegen seid ihr vergewaltigt worden und sexuell missbraucht worden oder genötigt worden oder wie auch immer. Das ist eine Reduktion der Täter-Opfer-Umkehr. Umfassender sieht er diesen Begriff gar nicht. Und warum er an Rammstein festhält, warum er Rammstein zum Aufhänger nimmt und das mit dieser sexy Kleidung in Zusammenhang bringt, ist überhaupt nicht erklärt. Das ist auch gar nicht so der Vorwurf gewesen in dieser ganzen Debatte. Denn Till Lindemann soll die Frauen nicht einfach vergewaltigt haben, weil sie sexy angezogen sind. Behaltet das bitte im Hinterkopf. Wir gucken uns den nächsten Teil an.
Und ich glaube, das, was hier passiert, ist nichts, was ein Mädchen doch so will. Und wir wollen in keiner Gesellschaft leben, in der Frauen sich auf eine bestimmte Weise anziehen müssen oder nur an bestimmte Orte gehen dürfen, dass sie nicht sexuelle Übergriffigkeit erleben.
So weit, so gut. Er bleibt in seinem Verständnis, in seiner Definition der Täter-Opfer-Umkehr. Es geht immer noch darum, dass es Frauen gegeben hat, die sich zu sehr offenherzig gezeigt haben und sich zu sehr vielleicht herangeworfen hätten oder wie auch immer. Nichtsdestotrotz müsste doch vielmehr bei einer Täter-Opfer-Umkehr die Betrachtung beider Seiten stattfinden. Was ist denn mit der Täterseite? Die hat er sich noch gar nicht betrachtet. Warum spricht also Dr. Hartl hier nur über die Frauen? Und warum mutmaßt er, dass Frauen das nicht wollen? Auf welcher Basis tut er das als weißer Cis-Mann? Nächster Teil.
Weil das ist jetzt mal völlig unabhängig von Rammstein. Das ist, glaube ich, ein Thema, das jeden Tag in allen möglichen Clubs ständig der Fall ist.
Was ist hier ständig der Fall? Hier an dieser Stelle verabschiedet er sich gänzlich vom Fall Till Lindemann und Rammstein. Und wäre denn nicht folgerichtig, wenn wir in Dr. Johannes Hartls Beispiel bleiben, dass am Ende stehen müsste, dass Till Lindemann Opfer geworden ist zu freizügig angezogener Faninnen, sodass er sich selbst nicht beherrschen konnte und die Frauen vergewaltigt hat? Ist das, was Dr. Johannes Hartl sagen will? Schauen wir weiter. Nächster Teil.
Und was hier meistens gesagt wird, ist, hey, solange Consent da ist, ist es doch okay. Also solange beide es wollen, ist es doch okay. Und ich glaube, dass das nicht stimmt. Ich glaube, dass in einer Situation, wo Alkohol im Spiel ist, wo vielleicht auch ein bisschen Erwartungsdruck da ist, wo man es auch nicht prüde sein will, Consent nicht allein okay ist, sondern wir darüber sprechen müssen, was generell richtig ist.
An dieser Stelle redefiniert Dr. Johannes Hartl wieder einen Begriff. Und zwar geht es hier um den Consent-Begriff, um den Konsensbegriff, der eigentlich meint, dass Menschen auf Augenhöhe in voller Freiheit eine Übereinstimmung treffen können, eine Zustimmung fällen können, eine Zustimmung äußern können. Er bringt diesen Consent-Begriff aber zusammen mit der Trübung der Sinne, mit Alkohol, mit einer gewissen Erwartungshaltung, die da aufgebaut wird. Warum tut er das? Er möchte auf eine übergeordnete Moral hinaus, die dir, und vorwiegend meint er damit dir, Frau, sagt, ob du überhaupt richtig entscheiden kannst, das bezweifle ich stark. Es gibt eine übergeordnete Moral, die dir helfen kann, die dir sagen kann, dass du vielleicht auf dem falschen Pfad bist, dass du Haltungen entwickelt hast, die problematisch sind. Aber schau auf die übergeordnete Moral. Das ist ein Kniff, der ihn dazu bringen wird, auch seine Spiritualität und seine Glaubensinhalte und seine Religiosität nochmal ins Spiel zu bringen. Denn wer ist denn die objektive Wahrheit? Wer ist denn die über allem geordnete Moralität? Es wird interessant sein, wer im Folgenden diese Moralität, diese übergeordnete Moral auslegt. Wer kann denn euch Frauen bitteschön besser sagen, was gut für euch ist? Und dazu ein kleiner Wink der Theologie. Es gibt keine übergeordnete Moral ohne die individuelle menschliche Einsicht. Und wenn er diese individuelle, persönliche Einsicht übergeht, vergeht sich Dr. Johannes Hartl an der christlichen Theologie. Und natürlich eben auch an den Menschen. Schauen wir weiter.
Ja, wenn Consent reicht, also praktisch zu sagen, ich will es, dann kannst du auch fragen, okay, wäre es auch okay, wenn jemand sich in Sklaverei verkauft? Wäre das ethisch okay? Oder wäre es okay, wenn jemand freiwillig sagt, ich will mir den Arm amputieren lassen?
Ich sagte es bereits, Dr. Johannes Hartl ist Philosoph. Aber sind das wirklich Argumente für den Consent, wie er gemeint ist? Der Lehrer würde an dieser Stelle sagen, oder die Lehrerin, folge richtig. Er baut seine Argumentation auf falschen Grundsätzen auf und dementsprechend bleibt er seiner Linie treu und bleibt argumentativ insofern schlüssig. Aber er legt einen falschen Consent-Begriff zugrunde. Warum dieses Beispiel des Armabhackens oder der Sklaverei? Worum geht es ihm da? Wo steckt da eine Folge, die moralisch zu bewerten wäre? Moralische Bewertungen betreffen die ganze Gesellschaft. Es geht um ein objektives Richtig und Falsch. Warum sind diese Themen in Zusammenhang zu bringen mit Consent, mit Konsens und eben mit moralischen Fragen? Diese Erklärung bleibt da unschuldig und ich weise nochmal darauf hin, der Consent-Begriff ist immer noch falsch.
Wir sagen, es ist einerseits völlig egal, mit wem du ins Bett gehst. Hey, mach einfach, wie du willst. Schlaf mit jedem, wie du willst. Und wundern uns dann, dass so eine Kultur MeToo hervorbringt. Dass so eine Kultur nur so strotzt von sexuellem Missbrauch.
Dr. Johannes Hartl bringt hier MeToo mit der sexuellen Revolution in Verbindung. Er sieht MeToo als Bewegung, als eine Folge, ein Phänomen der sexuellen Revolution. Doch das ist leider falsch. Denn MeToo ist nicht erst eine Frucht dieser vergangenen Zeiten, also in dieser Form ist sein Argument sehr ahistorisch, sondern MeToo ist möglich geworden, weil sich Sagbarkeitsräume eröffnet haben. Durch einen gewissen Druck, aber durch auch eine Ermächtigung und eine Sprachfähigkeit der Überlebenden, der Opfer. Und die Gründe für diese Öffnung liegen weitaus zurück. Menschen, die sexuellen Missbrauch, die sexuelle Nötigung, die sexuelle Übergriffigkeit erfahren haben, fühlen sich jetzt empowered und befähigt, das zu äußern. Und sie werden gehört, weil wir vernetzter sind, vernetzter denn je, und eine virtuelle Öffentlichkeit herstellen können, die erstmal noch dazu beiträgt, dass die Menschen befähigt werden, sich zu äußern, und zum anderen der Druck auch erhöht wird auf Menschen und vorwiegend Männer, die Täter geworden sind in diesem Bereich. Und das, was hier Dr. Johannes Hartl zusätzlich tut, ist eine Dämonisierung der Gesellschaft, der gesellschaftlichen Entwicklung, aber auch der Befreiungstendenzen. Und er tut das, indem er eine Übersteigerung vornimmt, der negativ sei. Denn das, was er hier formuliert, ist, dass jetzt plötzlich die Frauen völlig willkürlich, ohne Kriterien, einfach mit jedem schlafen. Und das findet er natürlich nicht gut. Aber selbst wenn dem so wäre, ist das nicht sein Bier. Und führt sicherlich nicht zu MeToo. Sondern die sexuelle Revolution wird hier an dieser Stelle wieder reduziert. Es geht darum, negative Früchte anzuprangern, die sicherlich auch vorkommen. wie bei jeder gesellschaftlichen Entwicklung, wie bei jedem Menschen auch schwarz und weiß zu sehen sind. Aber er tut das, indem er suggeriert, dass es die statistische Mehrheit sei. Und dem ist wahrscheinlich gar nicht so. Er führt auch keinen einzigen Beleg an, dass dem so. Und selbst wenn Frauen völlig willkürlich mit jedem Menschen schliefen, so what? Was ist das Problem? Es wird immer dann zum Problem, wenn du auf der benachteiligten Seite stehst. Wenn du nämlich keinen Sex hast. Wenn du nicht in diese Willkür dieser Frauen fällst. Denn das lässt dieses Argument ahnen, vielleicht ist das gar nicht so willkürlich, sondern vielleicht kriteriengeleitet und vielleicht eine eigene autonome Entscheidung dieser Frauen. Und du kriegst nichts vom Kuchen ab. Und das macht ärgerlich.
Ich möchte eine tiefere Frage stellen, und das ist die, kann es sein, dass dieser Umgang mit Sex sozusagen, es ist einfach nur beliebig, do what you want, dass das einer ist, der im Letzten total schädlich ist und der einseitig Frauen zu Opfern macht. Das ist meine These.
Wieder eine Reduktion Dr. Johannes Hartels. Sexuelle Revolution bedeutet nicht einfach, dass jeder und jede mit jedem schlafen können, sondern es geht um Ermächtigung, es geht um Autonomie, Selbstermächtigung. Und das will er hier an dieser Stelle nicht begreifen, denn er braucht diesen argumentativen Gegner, nämlich die Frau. Dich als Frau braucht er. Aber warum braucht er dafür Rammstein?
Ich habe eine Theorie. Und die Theorie ist, dass die sexuelle Revolution einseitig Männer bevorzugt. Man sieht das ganz gut an dem Beispiel von zwei der Hauptprotagonisten der sexuellen Revolution überhaupt, nämlich Marilyn Monroe und Hugh Hefner.
Dr. Johannes Hartel möchte hier seine Argumentation stützen. Er zielt wahllos für den Zuhörenden, wahllos, denn es ist nichts belegt oder erklärt, zwei Protagonistinnen raus, die für ihn persönlich für die sexuelle Revolution stehen. Und er tut das verbunden mit ganz vielen Mutmaßungen gegenüber diesen Personen. Es ist ein hanebüchenes Argument, Hugh Hefner und Marilyn Monroe jetzt heranzuziehen, um am Ende vor den Folgen dieser sexuellen Revolution zu warnen. Denn, das zeichnet sich hier schon ab, sie kommen ihm zu Pass, um seine Idee des Kapitalismus zu vertreten, die er dann ablehnen kann. Wie er das macht, kommt noch im Folgenden.
Das Problem ist natürlich, dass die das freiwillig getan haben. Aber die Frage ist, macht es das okay, dass es einfach nur freiwillig ist? Nun versteht mich nicht falsch, ich träume nicht von einer Gesellschaft, wo Sachen einfach verboten werden, aber ich glaube, wir müssen hier ein paar Dinge beim Namen nennen.
Lass uns nicht durch unseren eigenen Willen hinters Licht führen. Er warnt davor, dass unsere eigenen Entscheidungen und Sinne getrübt sind. Erinnert ihr euch daran, dass ich über die Gefährdungen von Spiritualitäten gesprochen habe? Das ist ein Mechanismus. Er übergeht den eigenen Willen, die eigene Widerstandsfähigkeit. Er möchte die Menschen verunsichern und hier vorrangig die Frauen, dass sie ihren eigenen Sinn nicht mehr trauen können, denn es kommt die übergeordnete Moral und natürlich braucht diese übergeordnete Moral redliche, intelligente Männer, die euch diese Moral erklären. Ihr ahnt, wer das für euch übernehmen wird.
Und zwischen Frauen und Männern, bei aller Diversität und was wir kennen, gibt es einen oder mehrere graduelle massive Unterschiede. Der erste massive Unterschied ist, 99% von allen Vergewaltigern sind Männer. Okay? Die meisten Opfer von Vergewaltigungen sind Frauen. Es ist also nicht so, dass beide Geschlechter in gleichem Maße zu sexueller Gewalt neigen.
Dr. Johannes Hartel naturalisiert hier Mann und Frau und er führt Statistiken an, ohne sie zu nennen, um Wissenschaftlichkeit zu suggerieren. Aber so funktioniert das nicht. Er nennt keine Zahlen, keine Verhältnisse, keine UrheberInnen, keine Veröffentlichungsdaten. Er bleibt in allem vage. Und wenn ihr genau hinguckt, gibt es halt auch diesen Move, immer mal wieder auf den Bildschirm zu gucken. Aber das, was er sagt, liest er nicht ab, sondern er hat das im Kopf oder es kommt von einem Teleprompter oder was auch immer. Auf jeden Fall verwendet er hier keine oder nicht in redlicher Art und Weise Statistiken. Und auch die Form der Verwendung von Statistiken ist eine zu hinterfragende. Wer Sozialwissenschaften studiert hat oder sich mit dem Thema beschäftigt hat, der weiß das.
Es ist ein Ungleichgewicht, was das betrifft. Es ist allein schon ein körperliches Ungleichgewicht, das ein durchschnittlicher Mann, eine durchschnittliche Frau mit seinen eigenen Händen töten kann, nämlich erwürgen. Okay, wir sind anatomisch unterschiedlich. Die durchschnittliche Frau kann einen durchschnittlichen Mann nicht töten.
Dieses Beispiel hinkt an ganz verschiedenen Stellen, denn ungleiche Machtverhältnisse prägen unsere ganze Gesellschaft. Warum muss eine Frau damit rechnen, beim sexuellen Beischlaf von einem ihrer Partner erwürgt zu werden? Warum müssen wir aber nicht damit rechnen, dass Kindergärtnerinnen und Kindergärtner und Pädagogen und Pädagoginnen unsere Kinder umbringen? Warum? An dieser Stelle müsste doch schon gesagt werden, der Mann ist das Problem. Wenn diese Statistiken so stimmen, die er auch anführt, und dieses grundsätzliche Machtverhältnis für den Mann ein derartiges Problem darstellt, dass er nicht anders kann, als die Frauen zu erwürgen, und die Frauen darauf aufpassen müssen, um sich selbst zu schützen, könnte man doch an dieser Stelle redlich argumentieren und sagen, der Mann ist das Problem. An dem müssten wir arbeiten.
Dadurch entsteht von vornherein ein Machtgefälle. Es entsteht ein Gefährdungspotenzial, von dem Frauen einseitig negativ profitieren. Ja?
Es geht hier um ein Gefährdungspotenzial und Dr. Johannes Hartl postuliert hier einen Kausalzusammenhang zwischen Können und Müssen. Weil je Mensch etwas kann, muss er das noch nicht tun. Da gibt es keine Korrelation in dieser Hinsicht. Und ein Blick in die Tierwelt oder überhaupt in die Natur. Der Mensch wäre die erste Spezies, in der Männlein und Weiblein einander auffressen. Na gut, die Gottesanbeterin macht das. Punkt für Hartl.
Keine Ahnung, Vergewaltigung, das machen ja auch nur ganz wenige Männer. Ich weiß, aber du weißt halt nicht, wer diese Männer sind.
Das Argument eines Populisten oder eines Demagogen. Dankeschön. Du weißt nicht, wer diese Männer sind. Du musst die ganze Zeit Furcht haben. Du musst auf dich aufpassen. Du bist verantwortlich, wenn du Opfer bist. Aha, die Opferumkehr. Hanebüchene Argumente. Keine Anführung von wirklicher Empirie. Statistiken werden nicht genannt. Zahlen werden nicht belegt. Das ist keine wissenschaftliche Arbeit.
Und dich selber in eine Situation zu bringen, wo vielleicht der Mann auch was getrunken hat, keine Ahnung, eine aufgeheizte Situation ist, einfach nur einer Frau zu sagen, du findest es schon raus, ob der Typ dann okay ist, ob er seine körperliche Übermacht über dich missbrauchen wird.
Dieses Zeichnen einer Gefährdung, eines Gefährdungspotenzials, ist auch etwas, was sich in Dr. Hartls Argumentation für seine Spiritualität wiederfindet. Es geht darum, dass es immer ein Böses gibt, ein Dualismus. Die moderne Welt ist böse. Und deswegen müssen wir uns aufeinander konzentrieren. Wir müssen nach der übergeordneten Wahrheit suchen. Und ich sage dir, unsere Gemeinschaft sagt dir, was diese übergeordnete Wahrheit ist. Du selbst kannst deinen Sinnen, deinen Einschätzungen, deinem Willen nicht trauen. Und das ist die Tür zum Missbrauch. Zu Machtmissbrauch, zu sexuellem Missbrauch, zu spirituellem Missbrauch. Das ist das Gefährdungspotenzial, diese Inhalte. Und dass Dr. Johannes Hartl diese Inhalte dermaßen propagiert, postuliert und veröffentlicht und verbreitet.
Jetzt sagst du vielleicht, hey, eine Frau kann doch da genauso gepolt sein wie ein Mann. Kann schon, es gibt immer Ausnahmen, aber ich behaupte, es gibt statistisch mehr Männer, die von schnellem Sex ohne Verantwortung profitieren oder mehr Lust drauf haben als Frauen.
Ich behaupte statistisch, are you serious? Statistisch gibt es nichts zu behaupten. Entweder gibt das die Statistik her, nach gewissen Regeln und Kriterien, oder eben nicht. Ein dickes, fettes Indiz dafür, dass Dr. Johannes Hartl hier missbräuchlich an der Wissenschaft handelt. Tada! Und auch an dieser Stelle gibt es hier ein Bild, das Dr. Johannes Hartl einstreut, nämlich zeichnet er ein Bild der Frau, das hochdualistisch ist. Es gibt nämlich die sogenannte Femme fatale und die Femme fragile. Er nennt es nicht explizit, aber die Beschreibungen oder die dahinterstehenden Konzepte finden sich darin wieder. Die femme fatale ist tatsächlich dann die Frau, die wie ein Mann handelt. Ja? In der Denke Dr. Johannes Hartels kann diese Frau eigentlich gar nicht existieren, da sie ja eigentlich ein Mann wäre. Es gibt in seinen Augen keine Heterogenität, Diversität innerhalb der Geschlechter, sondern es gibt nur den Dualismus zwischen Mann und Frau. Es gibt auch nur die heterogene Cissexualität mit Penetration. Es gibt keine anderen Formen der Sexualität in seiner Argumentation und eben auch keine anderen Geschlechter. Das ist auch nochmal wichtig zu sagen. Ich werde es wahrscheinlich an anderer Stelle nochmal wiederholen. Aber das, was er hier behauptet, ist, dass die Frau eigentlich eine femme fragile ist. Eine Frau, die gar nicht weiß, was sie eigentlich will, die geführt werden muss, die zerbrechlich ist, die zart ist. Ich habe darauf schon hingewiesen, in seinem Video über die Kunst, eine Frau zu lieben, oder wir haben es auch bei Mira Ungewitter gelesen, die sogenannte Likörglasfrau. All das steckt schon lange in den Argumentationen Dr. Hartels. Das ist das Bild, das er von einer Frau hat. Es ist ein misogynes Frauenbild.
Das sieht man auch zum Beispiel an so ganz harten Statistiken wie 10% aller Frauen haben bei einem One-Night-Stand einen Orgasmus. 68% dagegen haben Orgasmen in lang anhaltenden Beziehungen. Dagegen, Männer haben in der Regel schon einen Orgasmus bei einem One-Night-Stand.
An vielen Stellen unterstreicht er seine Argumentation mit einem Lachen. An dieser Stelle argumentiert er auch noch in Richtung toxischer Männlichkeit. Es ist die Vorstellung, dass Männer beim Sex immer Spaß haben, da sie immer zum Orgasmus kommen. Es ist ein Männerbild, das er hier nachzeichnet, das er hat. Ich fühle mich in dieser Form nicht durch ihn wiedergegeben oder repräsentiert. Es ist eine Form der toxischen Männlichkeit, die an verschiedenen Stellen schon behandelt und thematisiert wird. Und das ist an dieser Stelle nochmal deutlich festzuhalten, dass er ein Männerbild vertritt, das hochproblematisch ist. Zeitgleich bringt er hier die Freude am Sex mit der Orgasmusgarantie in Zusammenhang. Es gibt Forschungen, die eben anderes belegen, dass die weibliche Sexualität nicht abhängig ist vom Orgasmus. Und in diesem Zusammenhang geht es ihm ja auch wieder um die heteronormative Sexualität und um die Penetration. Auch das ist nicht alles, was an Sexualität existiert. Und auch hier bedient er sich eines Reduktionismus. Und zeitgleich behandelt er hier ja einen Ist-Zustand, den er als festgesetzt sieht. Denn zeitgleich könnten wir sagen, dass so wenig Frauen zum Orgasmus gelangen durch Sex mit ihren heterosexuellen männlichen Partnern, ist ein Problem der Männer. Es ist ein Problem, weil Frauen zu lange nicht auf sich Acht geben konnten, zu lange nicht einfordern durften, zu wenig über Sexualität und gelingende und frohmachende Sexualität und befreiende Sexualität gesprochen wurde. Und es geht darum, dass sich Männer oftmals nicht bemühen oder keine Ahnung haben oder zu unsicher sind oder es an der Erziehung fehlt oder an der Kommunikation. Tausend diverse Gründe könnten wir nennen. Aber das, was Hartel macht, ist, One-Night-Stands sind schlecht, weil Männer immer einen Orgasmus bekommen und Frauen nicht. Das ist richtig, richtig dumm. Es ist richtig dumm, weil es nicht auf die Veränderbarkeit eingeht. Es geht nicht auf die Lernpotenziale ein. Es geht nicht auf die Potenziale ein, die wir im Bereich von Bildung und Erziehung hätten. Er wird auch nochmal über die sexuelle Aufklärung ins Sprechen kommen. Und auch da wird er diese Themenbereiche gänzlich ausblenden. Warum tut er das? Weil er manipuliert.
Die meisten Frauen, behaupte ich, sehnen sich eigentlich nicht danach, einfach nur ganz schnell Sex zu haben und dann weggeworfen zu werden. Ich glaube, dass es aber prozentual viel mehr Männer gibt, die so sind.
Ich glaube prozentual, also wieder keine Wissenschaftlichkeit, und zum anderen geht es nicht darum, dass Frauen weggeworfen werden nach einem One-Night-Stand oder nach einer freizügigen Sexualität oder was auch immer. Warum dämonisiert er das? Das ist ein Bild, das in seinem Kopf existiert, weil er irgendwelche Ängste hat oder warum auch immer. Aber es ist nicht belegt. Es ist nicht belegt, dass das eine Realität wäre. Denn das, was passiert ist, Frauen, die eigenmächtig, selbstwirksam, selbstbewusst Entscheidungen fällen und treffen und sich bewusst für Partner entscheiden, Sexualpartner, die sie nach ihrer sexuellen Erfahrung, die nicht unbedingt nur auf Penetration basieren muss, verlassen, sind frei. Sie entziehen sich der männlichen Leitung und Habhaftigkeit. Und das verursacht Verlustängste. Und deswegen zeichnen vorwiegend Männer da ein schlechtes Bild dieser Frau und sagen, dass sie das ja gar nicht wollen können. Denn diese femme fragile, die hat ja eigentlich gar keinen Willen und die weiß gar nicht, was gut für sie ist. Deswegen braucht sie eine übergeordnete Moral. Das Problem ist nicht die Frau, die eigenmächtig Sexualpartner auswählt oder PartnerInnen, sondern das Problem ist der Mann, der keine abkriegt und deswegen Gründe finden muss, warum die Frauen das nicht dürfen. Wie nennt man das noch gleich? Ah, was mit P? Patri. Wir kommen noch da drauf.
Es gibt ein Raubtierverhalten bei Männern, vielleicht auch bei Frauen, aber ich glaube statistisch öfter bei Männern.
Wir sagten es bereits, der Mensch wäre die erste Spezies, die sich in dieser Art und Weise selber auffrisst. Aber wenn man sich das einmal so vor Augen führt, ist das vielleicht gar nicht so unwahrscheinlich.
Und wenn du sagst, es stimmt nicht, dann frage ich dich, hinter welchem Mond du lebst, hinter welchem Planet du wohnst.
Wieder ein manipulativer Mechanismus des Dr. Johannes Hartl. Entweder er lacht hämisch oder er wirft dir vor, naiv zu sein, hinterm Mond zu leben, nicht genau Bescheid zu wissen. Was macht das mit dir? Fühlst du dich jetzt schlecht? Denkst du darüber nach? Bist du jetzt verunsichert, weil Dr. Johannes Hartl etwas postuliert, was die Wahrheit und die Wirklichkeit sein soll? Und du willst ja nicht dumm sein. Du willst ja nicht hinterm Mond leben. Du willst ja dazugehören. Das ist Manipulation. Das ist richtig gefährlich. Und das ist nicht redlich, das ist nicht wissenschaftlich und das ist auch nicht Theologie. Dr. Johannes Hartl vergeht sich hier. In ganz, ganz, ganz deutlicher Weise.
Jetzt der Punkt ist, die Risiken von schnellem Sex sind völlig ungleichmäßig verteilt.
Ja, die Risiken von schnellem Sex sind ungleichmäßig verteilt. Worauf will er hinaus? Dass die Frauen weniger Spaß haben, wenn der Sex zu kurz ist? Ist das sein Problem? Oder geht es ihm um die Schwangerschaft? Wenn die Risiken ungleich verteilt sind, wäre ja eine denkbare Lösung zu sagen, da müssen wir was an der Verteilung ändern. Mal gucken, ob der Dr. Johannes Hartl uns dieses vorschlagen möchte.
Erstmal, naja, was kann bei schnellem Sex passieren? Erstmal, du kannst tatsächlich, wie gesagt, dich körperlich in eine Situation begeben, wo du in Gefahr bist. Ja, ein Mann kann dich körperlich anders bedrohen, als eine Frau das kann. Zweitens, tja, hat sich noch nicht so rumgesprochen, aber von Sex kannst du schwanger werden.
Bei diesem Argument würde ich einfach sagen, Schwangerschaft geht uns alle an. Wenn sich zwei Menschen für gemeinsamen Sex entscheiden, tragen sie beide diese Verantwortung. Und wir als Gesellschaft müssen alles dafür tun, dass diese Verantwortung auch von beiden getragen wird. Es gibt immer feige Typinnen und Typen, die ihrer Verantwortung sich entziehen wollen. Aber das ist jetzt nicht das Gros der Gesellschaft. Und wenn, dann warte ich auf die Belege. Und zum anderen ist jetzt hier einfach wieder der Kniff Dr. Hartls zu sagen, die Frau leidet darunter. Die Frau wird immer den Kürzeren ziehen, weil die Gesellschaft so ist, weil der Mann so ist. Er setzt diesen Ist-Zustand fest, als unveränderbar. Und das ist Quatsch.
Ich weiß, dass man auch verhüten kann, aber keine Verhütung ist 100% sicher. Und auch was Verhütung betrifft. Sexuelle Revolution, einfach zu sagen, schlaf mit wem du willst, heißt meistens, und ihr lieben Frauen, nehmt bitte jahrzehntelang ein Hormonpräparat. Ja, von dem wir mittlerweile wissen, dass es gar nicht so harmlos ist. Aber ja, klar, ist kein Problem. Weißt du, ich frage mich, hat die sexuelle Revolution nicht maßgeblich dazu beigetragen, dass einfach Frauen sich den Erwartungen von Männern anpassen?
Das Argument der Pille ist auch an dieser Stelle wieder ahistorisch. Denn als die Pille eingeführt worden ist, gab es noch ganz andere Ehe-, Beziehungs- und Familienkonzepte, in denen die Frau noch viel weniger zu sagen hatte als heute. Deswegen war es in dieser Zeit eine Befreiung für die Frau selbst, entscheiden zu können, ob sie durch den Sex, den der Mann immer wieder einfordert, denn wir müssen uns auch vor Augen führen, es war oftmals gesetzlich geregelt, dass der Mann ein Anrecht hatte auf Sex innerhalb der Ehe, dass diese Frau sagen konnte, ich möchte keine Schwangerschaft durch diesen eingeforderten Sex haben. Das war eine Selbstermächtigung. Heute wissen wir, dass diese Pille problematisch ist. Und es war schon immer problematisch, wenn Männer das eingefordert haben und Verhütung nicht gemeinsame Sache war, keine partnerschaftliche Sache innerhalb der Beziehungen. Das sind Probleme, die es damals gab und heute. Aber die Pille in ihren Negativfolgen als Ursache einer misslingenden sexuellen Revolution und einer gesellschaftlichen Entwicklung zu sehen, ist hanebüchen und zusammenhangslos. Dr. Johannes Hartl bringt hier Dinge in Zusammenhang, die so keine Zusammenhänge darstellen. Und das ist nicht wissenschaftlich, das ist auch moralisch verwerflich. Er wird von dieser moralischen Verwerflichkeit oder von der ethischen Verwerflichkeit, warum er das ethisch nennt, ist auch nochmal eine Frage, sprechen, aber an dieser Stelle muss ihm dieser Vorwurf gemacht werden.
Und zwar den Erwartungen von Männern, die in erster Linie schnellen, unverbindlichen Sex haben wollen. Und wenn das so stimmt, frage ich mich, wie kann es sein, dass sexuelle Befreiung uns als großes emanzipatorisches Ding verkauft wird, das Frauen empowert?
Reduktion. Sexuelle Revolution beinhaltet eben nicht einfach nur schnellen Sex zu haben und willkürlichen, wahllosen Sex. Das ist nicht der Punkt, Dr. Johannes Hartl. Sexuelle Ermächtigung, eigene Entscheidung zu treffen, eigenständig zu sein, unabhängig zu sein vom Mann, von den Bestimmungen der Gesellschaft. Ach, es gibt so viele Dinge, die die sexuelle Revolution beinhaltet. Und du versteifst dich hier auf einen einzigen Aspekt.
Wenn du ungewollt schwanger bist, hast du im Wesentlichen zwei Möglichkeiten. Entweder du lässt das Kind abtreiben oder du trägst es aus. Beide Sachen sind nicht ganz ohne Probleme, ja, egal wie du ethisch über Abtreibung denkst, ich finde Abtreibung sehr ethisch sehr bedenklich.
Ja, es wird gleich ein Moralinfass geöffnet. Es geht sofort um Abtreibung als Alternative, entweder austragen und völlig alleine sein oder die Abtreibung, die ethisch verwerflich sei. Es ist unredlich, so zu argumentieren. Es verursacht wieder eine Spaltung der Gesellschaft. Es geht immer um diese Themen. Schutz des Lebens und Abtreibung. Aber lasst uns doch darüber reden, wer diese Verantwortung trägt für das Kind. Dass wir Strukturen schaffen dafür, dass Kinder, die in unsicheren Verhältnissen geboren werden, irgendwie gut aufwachsen können. Mit Betreuung, mit Unterstützung. Und dass Männer verdammt nochmal ihre Verantwortung tragen müssen. Das sind Punkte, über die wir reden müssen. Und jetzt nicht so ein moralinverseuertes Fass zu öffnen.
Das ist so krass, der Mann kann weggehen und sagen, nee, da war gar nichts, ich bin nicht der Vater.
Nein, kann er nicht.
Und ja, es gibt Frauen, die damit kein Problem haben, weil sie selbstbewusst sind, weil sie ihre Grenzen kennen, weil sie, ja, keine Ahnung, das für sich selber wählen. Aber bei sehr vielen Frauen ist es nicht so. Es ist tatsächlich auch eine Milieufrage. Es sind ganz oft Frauen aus niedrigerem, eher bildungsfernen Milieu, die vielleicht irgendwie nicht checken, dass man sie gerade übelst ausnutzt. Es sind Frauen, die in so krassen Sachen verwickelt sind wie Pornografie und Prostitution und Menschenhandel, die letztendlich den Preis dafür zahlen.
Jetzt schießt Dr. Johannes Hartl den Vogel ab, denn es geht jetzt wieder um die Femme Fatale und die Femme Fragile. Und es geht nämlich darum, die Femme Fatale, so wie er sie sieht, noch mehr in die Verantwortung zu ziehen. Denn wenn ihr als Frauen einfach frei seid, euch nicht der patriarchalen Struktur unterstellt, sondern eigene Entscheidungen, eigenwirksam und mächtig seid und eure Sexualpartnerinnen und Partner selbst wählt, dann unterstützt ihr ein System, das andere Frauen, die aus bildungsfernen Milieus stammen, in die Prostitution, in die Pornografie treibt. Er möchte euch jetzt in eine Solidarität drängen, damit ihr nicht mehr eigenmächtig leben könnt, weil ihr eine Verantwortung spüren sollt, die ihr den vernachlässigten, missbrauchten, ausgenutzten und ausgebeuteten Frauen gegenüber verspüren sollt. Was für ein dummer Scheiß.
Und jetzt sagst du, okay, was hat denn das mit Pornografie zu tun? Es hat total viel mit Pornografie zu tun, weil mindestens die Hälfte unserer Jungs mit 11 oder 12 durch Pornos aufgeklärt werden. Oder vielleicht haben sie vorher mal was gehört im Unterricht.
Ja, was sagt uns das? Pornografie abschaffen, Handys verbieten, ja, eine objektive Moral durchsetzen, den eigenen Verstand und die Einsicht vernachlässigen, unterdrücken und verweichlichen, das wären Alternativen. Oh, oder Erziehung des Mannes, Bildung, Ahndung und die Dinge beim Namen nennen. Vielleicht kommt er auch noch da drauf.
Und du musst naiv sein, um zu glauben, dass der heutige Pornomarkt damit zu tun hat, dass man zwei Menschen beim Sex zusieht. Ja, genau. Du bist jeweils einen Klick entfernt von den krassesten Gewaltpornos oder zwei Klicks vielleicht entfernt. Und die Gewaltpornos sind nicht in der Regel, dass Männer unterdrückt, beleidigt, beschimpft, missbraucht werden, sondern es sind Frauen, die unterdrückt, beleidigt und beschimpft werden.
Auch hier wieder eine Dämonisierung, eine Übersteigerung der einen Seite. Dr. Johannes Hartl hat wahrscheinlich einmal zu viel falsch geklickt und hat deswegen Gewaltpornos gesehen. Und wir wissen, dass das ein Problem ist der Pornoindustrie, dass es dort problematische Zusammenhänge gibt. Aber auch hier nicht darauf zu kommen, zu sagen, wir müssen etwas an dem Umgang verändern. Wir müssen etwas an den Produktionsbedingungen verändern. Wir müssen auch etwas an dem Konsum verändern. Und wir müssen verdammt nochmal mehr in Bildung investieren. Wir müssen anders mit diesen Inhalten umgehen. Wir müssen auch anders mit den Zugängen umgehen. Aber am Ende bleibt eine Letztverantwortlichkeit des Täters. Denn das alles dient ja am Ende dazu, das Verhalten Till Lindemanns zu erklären, dass er und seine Band und beteiligte Menschen, Frauen, Faninnen Dinge in die Drinks getan haben, um sie danach zu vergewaltigen. Deswegen kommt jetzt dieses Beispiel mit Handys und Pornografie ins Spiel, um am Ende die Gesellschaft als Buh-Mann darzustellen. Das ist das, was Dr. Johannes Hartl hier zu erreichen versucht. Ich hoffe, das wird deutlich.
Und ich finde es sowas von scheinheilig, dass wir sagen, nee, ist kein Problem, das kann man einfach offen lassen, gebt den Kids, gebt denen ruhig Handys, sonst sind sie Außenseite. Und so sagen, genau, und du willst, dass dein Sohn lernt, dass Sex sowas damit zu tun hat, dass man jemanden erniedrigt, dass man jemanden beschimpft, dass man jemanden schlägt, vergewaltigt?
Ja, wir müssen auch über den Umgang reden mit den Medien, mit den Geräten, mit dem Thema Pornografie. Wir müssen das tun in Familienkonstrukten, die alleinerziehende Mütter und Väter beinhalten. Wir müssen gucken, dass da Betreuerinnen und Betreuer mit dabei sind, Adoptiveltern und was auch immer für Familienkonstruktionen vorhanden sind. Aber was ist jetzt der Vorwurf? Ist der Vorwurf, er geht da jetzt an die Eltern, er geht da jetzt an die Pornoindustrie, er geht da an die Gesellschaft, er geht da an die Frauen, die sich zu freizügig anziehen und deswegen am Ende in der Pornoindustrie landen. Also völlig diffus wird es hier an dieser Stelle. Und es geht darum, diverse Dinge einzustreuen, sie idealtypisch negativ zu übersteigern und zu dämonisieren und sie dann als Argumente oder als Unterstützungen für seine Argumentationslinie einzuwerfen und einzustreuen. Und das ist einfach hanebüchen. Und es wird wilder und es wird anstrengender, sich dieses Video in Gänze zu geben.
Und dann wundern wir uns, wenn es jemand wirklich tut. Und sei es jetzt Rammstein oder sei es nicht.
Und jetzt macht er den Sack zu. Weil Frauen sich dieser sexuellen Revolution hingeben, in der sie dieses Anything Goes leben, in der sie willkürlich und wahllos mit allen möglichen Männern schlafen, bringt das die Unterstützung einer Pornoindustrie. Es bringt falsche sexuelle Aufklärung mit sich. Es unterstützt die physische Überlegenheit des Mannes, die ungleichen Machtverhältnisse innerhalb einer Gesellschaft. Und weil diese Frauen sich dieser Gefahr nicht bewusst sind und sich aus falschen Gründen, die diese sexuelle Revolution propagiert hat und ihnen nahegelegt hat, sich in diese Gefahrenzonen und Gefahrensituationen begeben, gibt es Männer, die einfach das durchführen. Die erlernt haben, dass das zur Sexualität gehört. Es ist ein Vergehen der gesamten Gesellschaft und vor allem der Frauen, dass dies überhaupt möglich ist. Und da macht er den Sack zu. Dr. Johannes Hartl argumentiert hier nämlich, dass Till Lindemann von Rammstein hier ein Opfer geworden ist. Ein Opfer seiner sexuellen Erziehung durch die Medien, durch die Pornografie, durch die Frauen, durch die Familien und durch eine zu offen und frei gewordene Gesellschaft aufgrund der sexuellen Revolution. Das hat Dr. Johannes Hartl gesagt. und getan.
Einen Menschen als Objekt zu behandeln, ist grundsätzlich nicht gut. Wir haben das im Kapitalismus gelernt, dass es Gesetze gibt, dass ein Arbeitgeber mit einem Arbeitnehmer nicht alles machen darf.
Und nachdem er diese Täter-Opfer-Umkehr zur Umsetzung gebracht hat, kann er jetzt auf den Zug seiner Kapitalismuskritik springen, denn es geht ihm darum, Sexualität als Ware anzuprangern, und im Kapitalismus geht es um die Vermehrung von Waren zu Ungunsten von Menschenrechten, zu Ungunsten der Gesellschaft und des Individuums. Die eine Seite wird immer reicher, die andere werden immer ärmer. Das ist zumindest das Bild, das Dr. Johannes Hartl implizit hier von dem Kapitalismus mitträgt als Wirtschaftssystem. Und darin liegt eigentlich der Grund seiner Argumentation oder seiner Kritik. Er braucht diesen Fall Till Lindemanns, in dem Frauen vergewaltigt und sexuell misshandelt wurden, um am Ende über die sexuelle Revolution, einem Anything Goes, der laxen sexuellen Erziehung durch die Pornografie, darauf zu kommen, dass Männer gewissermaßen Opfer geworden sind dieser Erziehung und deswegen Frauen immer mehr ausbeuten, also völlig auch zirkulär, basierend auf irgendwie falschen Grundannahmen, durch dieses Handeln der Frauen auch, die sich immer wieder in diese Gefahrensituationen begeben und das alles unterstützen und die ganze Gesellschaft, die wegschaut, kommt es dazu, dass Sexualität als Ware verhandelbar und handelbar wird. Und deswegen kommt es dazu, dass es Missbrauch gibt. Und was ist die Lösung dieses Problems? Wie können Frauen sicher sein, nicht Opfer, nicht Überlebende werden zu müssen von sexuellem Missbrauch und Misshandlung? Wie kann es dazu kommen, dass Männer nicht Opfer ihrer sexuellen Erziehung durch diese moderne Gesellschaft, durch die sexuelle Revolution und den Umgang mit Pornografie werden und eben zu Tätern? Was kann da helfen?
Und deswegen stimmt auch meines Erachtens dieses Argument nicht, Vergewaltigung hat nur mit Macht zu tun und nicht mit Sex. Vergewaltigung oder sexuelle Gewalt hat sehr wohl mit Sex zu tun, sonst gäbe es nicht die meisten Vergewaltigungen in genau dem Alter, wo Frauen für Männer am attraktivsten sind. Und es werden auch statistisch öfter besonders attraktiv wirkende oder sexy wirkende Frauen vergewaltigt. 65-Jährige werden statistisch seltener vergewaltigt. Das könntest du nicht erklären, wenn es bei Vergewaltigung nur oder in erster Linie um Machtmissbrauch und Gewalt ginge.
Um seinen Schlussakkord setzen zu können, muss er natürlich auch nochmal wieder betonen, dass die Frau die Schuld trägt. Denn Vergewaltigungen haben etwas mit Sex zu tun. Wenn du als Frau also zu attraktiv bist, können die Männer gar nicht anders. Wenn du dich danach noch sexuell zu freizügig und sexy anziehst, können die Männer gar nicht anders, denn sie sind ja Opfer ihrer Erziehung, ihrer Gesellschaft geworden. Es geht nicht um die eigene Entscheidung, es geht nicht um die Verantwortung, es geht auch nicht um das Mitgefühl mit Opfern und Überlebenden, sondern es geht ihm einfach darum, Kritik am Kapitalismus zu üben. Und an der Beziehungsform. Denn der Schlüssel zum Heil wird für Dr. Johannes Hartl was sein? Genau.
Wenn eine Frau sich hinwirft, so, es ist mir egal, ja, wer immer mich will, soll mich nehmen. Und das dann zu kritisieren, das ist dann Slut-Shaming. Ja, genau. Es ist total befreiend, wenn wir, wenn eine Frau praktisch sagt, wer mit mir ins Bett gehen will, muss keinerlei Verantwortung übernehmen.
Auch das hat niemand gesagt.
Und nochmal, wer das tun will und volljährig ist, der soll das wegen meiner tun, aber ich halte es für ethisch total bedenklich und es macht gerade eher schwächere Frauen strukturell oft zu Opfern. Und über so sozialisieren über Pornos und über Aufklärungsbücher, wo kein Wort über Verantwortung steht, sondern nur über die Organfunktion, da müssen wir uns nicht wundern, wenn sowas am Schluss rauskommt.
Am Ende trägt die Gesellschaft Verantwortung dafür, dass Till Lindemann Mädchen und Frauen vergewaltigt hat. Dass er ihr ihren Consent, ihren Willen übergangen hat. Und Dr. Hartl wird damit schließen, dass es am besten ist für alle Beteiligten, sich innerhalb der Ehe sexuell miteinander auseinanderzusetzen. Er verkennt innerhalb dieser Argumentation damit auch die Gefahrenlage innerhalb einer Ehe, einer geschlossenen Ehe. Ob sie christlich geschlossen ist oder wie auch immer, ist völlig egal. Gewalterfahrungen an Frauen gehören zum Alltag von Frauen. Und Dr. Johannes Hartl hat an keiner Stelle die Männer zur Verantwortung gezogen für ihr Handeln, sondern er verliert sich in Erklärungen und Auswegen, anderen Größen diese Verantwortung zuzuschreiben. Allen voran der Frau, die nicht weiß, was sie eigentlich will, und einer Gesellschaft, die ihre Aufgabe vernachlässigt, Werte zu vermitteln und traditionelle Beziehungsformen den Kindern, Heranwachsenden anzuerziehen. Dr. Johannes Hartl versucht dies mit einer Scheinwissenschaftlichkeit zu stützen und tut dies mit manipulativen Elementen, um am Ende bei einer Kapitalismuskritik herauszukommen. Er bedient sich der Täter-Opfer-Umkehr und er zeichnet ein misogynes Frauenbild. Ich halte diese Arbeit und auch vorangegangene Arbeiten Dr. Johannes Hartl für sehr unredlich, problematisch und gefährdend. Und ich weise darauf hin, dass es viele Unterstützerinnen und Unterstützer gibt, die diese Aspekte nicht sehen oder sie nicht zu sehen bereit sind. Und wenn ihr mögt, teilt dieses Video, teilt die Inhalte, verbreitet die Kunde darüber, dass Dr. Johannes Hartl problematische Dinge publiziert. Und diese problematischen Dinge stehen im Zusammenhang mit dem Gebetshaus Augsburg. Sie stehen im Zusammenhang mit einer gefährdenden Spiritualität und sie stehen im Zusammenhang mit einer Institution, zu der das Gebetshaus und die Dr. Johannes Hartl GmbH inzwischen geworden ist. Allesamt sind Profiteure des Kapitalismus und deswegen habe ich keine Ahnung, inwieweit er weiß, was er da tut mit seiner Kapitalismuskritik. Ich habe keine Ahnung, was sein Anliegen in dieser Hinsicht ist, aber ich weiß, dass die Schwächung des eigenen Willens, des Selbstbewusstseins und des Selbstwertes Eingangstore sind für missbräuchliche Handlungen. Und dieser Entwicklungen und Potenziale macht sich Dr. Johannes Hartl mit dem, was er sagt, schuldig.